dann ist Servicing, wie wir es nennen, heute teurer, als es das vor 20 Jahren war.
Wie sehen solche Gespräche aus, wenn man am Tisch sitzt, ein Künstler, eine Künstlerin überlegt, zu ihnen zu kommen, hat vielleicht noch zwei, drei andere Angebote von anderen Agenturen auf dem Tisch?
Die Cash-Cows sind oftmals nicht die, die man für Cash-Cows hält.
Wenn Sie auf den Markt gucken, was würden Sie sagen, differenziert die Agenturlandschaft?
Dirigenten, die ein gutes Grundgehalt und dann zusätzlich noch eine Abendgage bekommen, sind für Agenturen ultra rentabel.
Herzlich willkommen bei Business of Classical Music, Arnold Zimmenauer vom Impresariat Zimmenauer.
Vielen Dank.
Also, welche Aufgaben übernimmt das Impresariat Zimmenauer, wenn ich bei Ihnen als Künstler, als Künstlerin unter Vertrag bin?
Ja, also die eine Aufgabe, die wir immer übernehmen, deswegen arbeiten wir mit Künstlern, ist die Karriereplanung, ist die Konzertakquise, also im weitesten Sinne das Füllen des Kalenders der kommenden Saisons. Um das herum baut sich alles auf. Daraus ergeben sich viele andere Dinge, die wir teilweise übernehmen, die wir teilweise nicht übernehmen. Da können wir sprechen von der Kommunikation mit Labels, von administrativen Aufgaben. Und dieses Feld ist unglaublich weitläufig. Da gibt es Dinge, wenn wir jetzt heute einen Künstler übernehmen würden, würden wir ein sehr klares Gespräch darüber führen, was machen wir nicht. Und zwar genau so, wir haben ein Papier, da steht drauf, diese Dinge fallen alle mit in den Provisionssatz und diese Dinge fallen nicht mit in den Provisionssatz. Darüber sprechen wir dann, um zu erklären, dass einiges können und wollen wir nicht tun, anderes könnten wir tun, müssten es aber extra in Rechnung stellen, weil es eben nicht Teil der Konzertakquise ist. Bisschen Schwierige daran ist, dass so eine Agentur nicht in Punkt XY anfängt mit 30 neuen Künstlern und alle den gleichen Deal haben, ja, sondern dass gerade eine Agentur wie die unsere schon sehr lange existiert. Teilweise haben wir die Künstler seit mehreren Jahrzehnten auf der Liste und teilweise haben diese Künstler und Künstlerinnen andere Deals als diejenigen, die jetzt bei uns anfangen. Das bezieht sich zum einen auf den Provisionssatz, es bezieht sich aber auch auf das Servicing, wie wir es nennen. Und um es ein bisschen auszudrücken, gibt es einfach Künstler, die sind schon so lange bei uns, die profitieren von einem weitreichenderen Serviceangebot als diejenigen, die neu dazukommen. Der Grund dahinter ist relativ einfach. Es ist sehr schwer, Service wegzunehmen. Einerseits, weil man sich an etwas gewöhnt hat und dann muss man auf einmal daherkommen und sagen, oh Gott, wie soll ich denn das jetzt machen? Und auf der anderen Seite ist das irgendwann auch eine Eingespieltheit. Und auf der anderen Seite sehenden Auges viele, viele Stunden Arbeit einfach wegzugeben im ersten Gespräch ist teilweise eben auch sehr schwierig. Und das wiederum wir sprechen ja auch einfach übers Geschäft, über Business. Das hat einen einfachen Grund. Viele Aufgaben sind heute extrem viel komplizierter, als sie es waren vor 25 Jahren. Und da, wo man teilweise ein kleines Formular ausgefüllt hat und bumm, war es das, ist es heute ein Riesending geworden. Und auf der anderen Seite steht, dass das Personal in der Zwischenzeit exponentiell teurer geworden ist und jedes Formular entsprechend auch teurer geworden ist. Und wenn man die beiden Sachen zusammenlegt, dann ist Servicing, wie wir es nennen, heute teurer, als es das vor 20 Jahren war.
Verstehe. Ich glaube, diese Frage stellen sich viele Künstlerinnen und Künstler. Was übernimmt die Agentur? Primär denkt man schon immer an dieses Kalenderfüllen, ja, Konzertakquise. Aber diese ganzen sekundären Dinge und dann auch, ne, ich habe drüber nachgedacht, ich als Künstler muss ja Ihnen alle meine Passwörter geben. Sie haben es in meinem Vorgespräch angesprochen, meine Kreditkarten und Co., damit überhaupt diese Abwicklung stattfinden kann. Also es ist ja ein extrem hohes Maß an Intimität, was da auch irgendwo in den Arbeitsverhältnissen entsteht. Wie sehen solche Gespräche aus, wenn man am Tisch sitzt, ein Künstler, eine Künstlerin überlegt, zu Ihnen zu kommen, hat vielleicht noch zwei, drei andere Angebote von anderen Agenturen auf dem Tisch. Wie sehen die Gespräche aus? Ich kann mir vorstellen, es geht sehr darum, Vertrauen aufzubauen, oder?
Es geht sehr darum, Vertrauen aufzubauen, wobei das Vertrauen, ehrlich gesagt, glaube ich, nicht so wirklich kommt aus dem, kannst du mir bessere Hotels buchen als eine andere Agentur oder bist du gewillt, mir das Geld netto zu überweisen und für mich die Steuer zu machen? Das ist für die meisten, also beziehungsweise sagen wir mal so, wenn wir ein Gespräch mit einem erfolgreichen Künstler oder einer erfolgreichen Künstlerin führen, die darüber nachdenkt, zu uns zu kommen, statt irgendwo anders hinzugehen, dann ist diese Service-Frage erst die zweite oder gar die dritte Frage. Diese erfolgreiche Künstlerin wird nicht zu uns kommen, weil Visum. Ja. Der neue oder die neue Künstlerin ist im Zweifelsfall so dankbar, überhaupt vertreten zu werden, dass diese Fragen sich überhaupt nicht stellen, sondern dass man sagt, ja, Amen. Sprich, in beiden Fällen haben wir kein unglaublich großes Gespräch darüber, was für Service wir anbieten können und wollen und nicht wollen, sondern da gibt es eigentlich immer relativ klare Vorstellungen. Abgesehen davon, dass das, um darauf auch zurückzukommen, eine reine Geldsache ist. Service ist kaufbar, entweder man kauft ihn bei uns im Sinne einer Provision oder einer wie auch immer, oder man kauft ihn woanders, weil man extrem spezifische Vorstellungen hat und das einfach nicht darstellbar ist und dann kann man eine persönliche Assistenz haben. Genau. Das ist ein Modell, was inzwischen viele Künstler haben. Sei es, dass sie in Agenturen vertreten sind, die Manpower nicht haben und nicht haben wollen, weil dann hat man das Personal an der Hacke und das ist einfach sehr, sehr mühselig. Und es gibt unglaublich tolle, fähige Agenten, die einfach nur keine Lust haben auf dieses enorme Team. Die haben Künstler auf der Liste und die sagen, du kannst zu mir kommen, aber du brauchst eine persönliche Assistenz, die sich darum kümmert. Dann gibt es aber auch Künstler und Künstlerinnen, die sich selbst darüber sehr bewusst sind, dass sie Dinge wollen, die nicht normal sind, ohne das jetzt zu bewerten. Und das haben wir immer wieder gemacht und sind ehrlich gesagt auch relativ großer Fan davon, wenn dieses Bedürfnis über die Betreuung des Konzertes hinausgeht, zu sagen, dann suchst du dir eine Assistenz. Ich gehe in meinem Provisionssatz runter, weil deine Assistenz wird Dinge übernehmen, die sonst ich gemacht hätte. Und man teilt sich die Kosten sozusagen für diese persönliche Assistenz. Das gibt's auch. Aber auch da, alles ist leider tatsächlich Verhandlungssache. Und so sehr wir uns das als Firma wünschen, die ja. wir ja viele, viele Klienten und noch viel mehr Partner haben, so sehr man sich in diesen Momenten wünscht, bei uns gibt's Schema F, weil dann sagt niemand, das ist aber unfair. So sehr stimmt das einfach nicht. Es gibt einfach mehr Ausnahmen als Regel.
Wenn Sie auf den Markt gucken, was würden Sie sagen, differenziert die Agenturlandschaft? Gibt es irgendwie Player, die besonders sich darauf fokussieren? Was differenziert Agenturen am Ende?
In erster Linie, glaube ich, die Inhalte. Ich bin ganz, ganz tief drin in diesem Klassikmarkt und habe eine entsprechende Scheuklappe auf. Man kann nur für den Klassikmarkt sprechen. Tatsächlich ist schon Jazz eine mir vollkommen unbekannte Welt. Ja. Aber innerhalb des Klassikmarktes, der ja winzig ist im Vergleich, gibt es trotzdem sehr, sehr klare Linien. Und ich würde denken, die Inhalte differenzieren am meisten. Und auf der anderen Seite steht wahrscheinlich die Größe der Agentur beziehungsweise die globale Reichweite. Mhm. Also wir haben Agenturen, die sind spezialisiert auf Touring und wir haben Agenturen, die sind spezialisiert auf Dirigenten. Dann gibt es so Mischmasch-Agenturen. Unsere Agentur wird, glaube ich, gesehen als eine Agentur mit einem großen Augenmerk aufs Streichquartett und die Kammermusik. Und das stimmt. Wir sind aber in so einem Zwischending. Entweder sind wir eine extrem kleine, große Agentur oder wir sind eine riesige Boutique-Agentur. Und es gibt viele unglaublich erfolgreiche Boutique-Agenturen, worunter ich zumindest verstehe, Geschäftsführung, sagen wir mal, plus 3, 4, 5 Mitarbeiter. Da gehören wir nicht rein, mit 16 insgesamt. Dann gibt es aber auch die großen Agenturen, die meist britisch sind, mit einer Ausnahme im deutschsprachigen Raum, wo es eher um 40 plus Mitarbeiter bis hin zu 100 Mitarbeitern geht. Wow. Und so ein kleines bisschen kann man über einen Kamm scheren. Die ganz großen Agenturen wollen alles, im Sinne von, sie wollen alle Geschäftsfelder abdecken und sie wollen die ganze Welt abdecken. Und wenn man das Ganze immer kleiner denkt bis zum Kleinsten, dann ist es meist sehr spezialisiert, im Sinne von territorial spezialisiert, ja, oder zumindest inhaltlich spezialisiert. Also es gibt die winzig, nicht im Sinne der Künstlerliste, sondern die winzigen Agenturen im Sinne der Mitarbeiterliste, die zwar auf der ganzen Welt unterwegs sind, aber eben nur mit Dirigenten oder nur mit SängerInnen und Dirigentinnen. Ja, und auch da wieder alles dazwischen. Und um von uns zu sprechen, es kommt ein bisschen drauf an, auf die Materie. Ich würde sagen, wir sind eine europäische Agentur. Wir handeln in ganz Europa autark und suchen uns möglichst immer Partner, wenn es um andere Kontinente geht. Was, und das ist sozusagen die letzte Antwort auf die Frage, was daran liegt, dass wir eine inhaltliche Art haben zu arbeiten, und auch das nicht unbedingt werten, sondern es kommt einfach aus einem Interesse. Es macht mehr Spaß, auf eine Art und Weise zu arbeiten, die aber bedarf, dass es nicht nur ein Kennen von dem Veranstalter im jeweiligen Ort geht, sondern ein kleines bisschen eine tiefgründige Auseinandersetzung mit den jeweiligen Reihen. Das heißt nicht, wir waren überall, aber das heißt im Zweifelsfall, wir wissen einfach ein bisschen mehr Bescheid über die Leute und die Reihen, mit denen wir arbeiten. Das geht weltweit einfach nicht. Das ist eine Wahl, die man treffen muss.
Wir sind ja eben angekommen, also ich glaube auch, ne, wir sind in dem Büroraum eben angekommen und man sieht, hier sind wirklich, Sie ja sagen es so, 15 Mitarbeitende, viele Räume, also was eigentlich auch dahinter steckt an Fixkosten, ne, so ein Modell überhaupt irgendwie dann tragfähig zu gestalten. Darüber sprechen wir gleich, aber das ist schon immens. Wir haben uns ja eigentlich dadurch kennengelernt, von dem, was Sie genau gerade angesprochen haben, nämlich so ein bisschen das Interesse für den Inhalt, für gute Programmkonzeption. Sie haben ein Impresarium, so nennen Sie es, entwickelt, wo Sie auch gezielte Programme dem Veranstalter vorschlagen. Kommt der Veranstalter zu Ihnen und sagt, es geht mir eher um die Künstlerperson, oder kommt der Veranstalter zu Ihnen und sagt, welches Programm würden Sie denn vorschlagen, würde gut zu uns passen?
Beides. Es gibt das Interesse an Künstler, ist groß, es geht sehr, sehr viel um spezifische Personen. Das heißt, es gibt das Szenario, wo jemand kommt und sagt, ich hätte gerne Künstlerin und so weiter. Was können wir machen? Oder auch noch spezifischer, wir hätten gerne diese Person mit diesem Repertoire. Es gibt aber auch Veranstalter, die sagen, wir konzentrieren uns in der Saison auf die Natur. Was können wir denn da machen? Vor 2 Tagen ist eine Mail gekommen mit einem Veranstalter, mit dem wir unglaublich viel machen und wo wir bestimmt 5, 6 Künstler in der Saison haben, der gesagt hat, wir haben jetzt gerade noch uns überlegt, dass wir an jenem Wochenende etwas zu Mendelssohn machen. Was hast du denn da anzubieten? Also es gibt, auch da gibt es wirklich von bis. Das ist ehrlich gesagt, das muss man so ein bisschen reduzieren. Das ist das, was in der Veranstalterwelt vor sich geht. Die Orchesterwelt ist dann nochmal ein bisschen anders. Die Orchesterwelt, da passiert es sehr viel weniger, dass es heißt, ich suche jemanden für Tschaikowski 1. Das geht schon sehr viel mehr darum, Künstlerpersönlichkeiten zu erwischen. Und das hat auch mehr FOMO.
Ja, also, das ist ein guter Punkt.
Also, auf den meisten Ebenen. Irgendwann nicht mehr, aber bei den meisten Orchestern der Welt ist FOMO ein großer Motivator. Ja.
Ich glaube, das ist generell so eine Frage, die mich total beschäftigt. Ich meine, das Modell Agentur funktioniert ja immer prozentual an der Gage der Künstlerperson. Ja. Und je bekannter, logischerweise, die Person, desto höher tendenziell, ne, die Gage in der Tendenz. Ist es nicht ein totaler Konflikt, irgendwie in ihrer Größe so ein Portfolio so zusammenzustellen, dass es a, wirtschaftlich tragfähig ist in den nächsten 1, 2, 3 Jahren, aber auch in den nächsten 10, 20 Jahren. Also ne, das Scouting von jungen Künstlerinnen und Künstlern, die schon mal zu platzieren, die zu entwickeln, da früh vielleicht einzusteigen, wo die noch nicht auf so einem hohen Preisniveau sind, dann sag ich mal so ein bisschen, ich möchte nicht Cash-Cows sagen, aber einfach ne, Leute zu haben, die sie vielleicht aufgebaut haben, die jetzt auf dem Preisniveau sind, dass sie die anderen gegen zu finanzieren. Wie allokieren Sie da Ihr Portfolio?
Die Cash-Cows sind oftmals nicht die, die man für Cash-Cows hält, muss man dazu sagen.
Okay.
Es gibt natürlich Künstlerinnen, die wesentlich höhere Pro-Konzert-Gagen haben als andere. Oftmals geht aber ein so großes Meer an Arbeit auch einher, dass, das kann man nicht leugnen, dass der Profit am Ende des Jahres höher ist, aber es ist wesentlich weniger, als man denken würde. Beziehungsweise es gibt tatsächlich einen Sweet Spot. Und wir haben uns diese Frage selbst gestellt vor einigen Jahren. Sie ist sehr schwer zu beantworten. Und wir haben sehr Pi mal Daumen das gemacht, aber wir haben Antworten darauf, über die ich nicht sprechen werde. Weil ich die Frage gestellt habe, das eine ist, ich kann natürlich mit einem Mausklick sehen, was hat der Künstler XY für eine Provision uns eingefahren in der Saison so und so. Ist wertlos im Prinzip, diese Aussage. Das ist toll, aber wir sind ja nicht im Geldanlagegeschäft. Das heißt, Geldfluss ist wurscht. Das, worum es geht, ist, wie viel hängen bleibt von diesem Geld. Sprich, das, was sehr viel interessanter ist, als wie viel Provision macht der Künstler, ist, wie viel Euro Personalkosten hat diese Provision gekostet.
Ja.
Und das war sehr spannend. Und wie gesagt, wir haben es wirklich...
Das messen sie auch alles. Also da wird
wir können es nicht messen, nein. Ich habe einmal darum gebeten und alle haben gestöhnt,
ja,
dass wir über einen Zeitraum von 4 Monaten, was viel zu kurz ist tatsächlich, da komme ich gleich zu, aber über einen Zeitraum von 4 Monaten habe ich alle Mitarbeitenden gebeten, am Ende der Woche aufzuschreiben, um wen man sich wie viel gekümmert hat. Und dann haben wir das hochgerechnet und geguckt, was machen die Künstler so pro Jahr, und wir haben eine Antwort bekommen. Das ist, muss man wirklich nehmen mit einer Prise Salz, wenn man das so sagen kann.
Ja.
Ja. Weil es sein kann, dass der eine Künstler, der in den USA wohnt, der war halt in den 3 Monaten super viel hier oder super wenig hier und deswegen stimmt das alles nicht, und die andere Künstlerin hat nie was, aber in den 3 Monaten war ein großes Bla. Also das ist da auch alles mit drin. Aber es gibt einem einfach so ein Gefühl, und es hat einem vor allem auch viel mehr, als dass ich jetzt weiß, welcher Künstler wie viel Euro pro Minute kostet. Es ist eine Vergegenwärtigung dessen, dass das, was am Ende des Jahres in Provisionen rumgekommen ist, nicht unbedingt nur für Geld steht. Und das Letzte, was nämlich ganz, ganz tricky ist, ist, Künstler bringen ja nicht nur Geld, Künstler bringen Kontakt.
So ist es.
Und es gibt genügend Agenten und Agentinnen, die ein Nullgeschäft in Kauf genommen haben, weil dieses Nullgeschäft ein anderes Geschäft gebracht hat. Beziehungsweise Agenten, die draufzahlen, weil sie wissen, da muss ich Geld reintun, aber weil ich XY bei mir habe, kann ich das alles hier machen.
Ich zahle auf die Marke ein, ne? Das sind dann noch so andere Parameter, die da irgendwo rein spielen, wie eigentlich in jeder Firma. Trotzdem stelle ich mir sehr schwer vor, das zu managen. Also wie viele Aufgaben werden übernommen? Es ist so ein schmaler Grat zwischen, okay, dann mache ich halt auch noch das, dann mache ich halt auch noch das. Und dann konditioniert man, ne, den Kunden am Ende auch. Eben. Und plötzlich kommt man nicht mehr raus. Und ja, ich meine, sie müssen ja auch, das klingt jetzt hier alles sehr wirtschaftlich, und das ist gut, weil es das Thema des Podcasts ist. Aber, also was ich sagen will, wir sind ja immer noch in einem Markt, wo es so ein bisschen verpönt ist, über diese Dinge zu sprechen.
Ja.
Und auf der anderen Seite komme ich, ich habe es schon mal gesagt, im Podcast hier rein und sehe ein großes Büro, sehe viele Mitarbeitenden, da hängen ja auch ganz viele, ne, Existenzen dahinter und einfach ein Fixkosten hängen da dahinter. Und ich glaube, da muss man auch so denken, ne, und in diese Perspektive reinkommen, absolut. Dennoch fördern sie viele junge Künstlerinnen und Künstler. Ich hatte letztens mit dem Roman Borisov zu tun, der ist ja auch bei Ihnen. Das ist ja, jetzt zum Beispiel, würde ich schon sagen, einer, den Sie jetzt noch nicht irgendwo erwischt haben auf einem unglaublich hohen Preisniveau, sondern den Sie früh scouten, ne, und jetzt dann wahrscheinlich über die nächsten Jahre entwickeln. Schauen sich irgendwelche Wettbewerbe besonders an beim Scouting? Gibt es irgendwas, worauf Sie, was ist so Ihr Rhythmus beim Scouting?
Ganz ehrlich, Zufall.
Ja.
Das meiste bei uns in der Klassik ist Zufall. Das muss man einfach so sagen. Scouting ist so ein Punkt. Ich zumindest bin tendenzieller Zyniker und habe das Gefühl, Talent setzt sich nicht durch. Es ist so viel Talent da draußen. Das meiste bleibt unentdeckt. Und es braucht so viel. Und ich versuche in diesem Gespräch im Übrigen jetzt nicht allzu viele Künstlernamen zu nennen, ja, weil ich das Gefühl habe, ich spreche übrigens sonst auch nicht so viel über Business, weil es ist ein Teil von mir und das ist ein wichtiger Teil, weil am Ende des Tages kriege ich keine Subventionen und muss wirtschaftlich bleiben. Aber wir sind, glaube ich, die wir sind und nicht fusioniert und nicht irgendwas anderes, weil der wirtschaftliche Zweig zweitrangig schlussendlich ist. Wenn ich jetzt die Entscheidung treffen müsste, würde ich am Ende wahrscheinlich die Entscheidung gegen alles treffen, wenn ich nicht mehr tun könnte, was ich tun möchte. Und das, was ich tun möchte, ist tendenziell teuer. Aber was ich sagen möchte, ist, ich nenne möglichst wenig Künstler und ich nenne jetzt aber Roman Borisov, weil Sie ihn genannt haben, und das ein gutes Beispiel für Zufall ist in vielerlei Hinsicht. Durch Zufall war meine Mutter bei einem Wettbewerb eingeladen und sonst ist sie nicht zu Wettbewerben gegangen. Und da ist ganz viel privates Zeugs mit reingekommen, warum sie jetzt zu dem hingegangen ist und sonst immer nicht irgendwo hingegangen ist. Das war erster Zufall. Mhm. Der zweite Zufall war, dass sie ihn gehört hat und ganz toll fand, aber er war ein kleiner Bubi und sie hatte 0,0 Interesse in irgendeiner Form mit ihm zu arbeiten. Und da sind sie und ich uns sehr, sehr ähnlich. Ich krieg's einfach nicht hin. Ich kann nicht mit Kindern arbeiten. Mir ist klar, dass es Kinder gibt, die schon Künstlerpersönlichkeiten gibt. Das ist ein sehr persönliches Ding. Ich habe einen 13-Jährigen und ich kann nicht mit jemandem arbeiten, der mich an den erinnert. Das ist nicht, das geht nicht. Zumal ich tatsächlich dieses Ganze, die Mama unterschreibt oder die Oma unterschreibt, das finde ich.
Gibt es das in der Branche?
Ganz also viel.
Ehrlich, das unter 18 dann schon und dann mit den Eltern?
Na klar.
Okay.
Klar. Viele von den Künstlern, die wir heute
ja
sehen, haben lange vor ihrem 18. angefangen. Und das spricht erstmal auch nichts dagegen. Das ist nur meine private Entscheidung, dass ich sage, meh. So, aber der Zufall wollte es, dass meine Mutter eben da war. Und wiederum der Zufall wollte es, dass sie in ein Gespräch gekommen ist mit dem Vater. Der hat irgendwie Anschluss gesucht, weil der ist angesprochen worden von Agenten und der wusste aber nicht. Und sie hat nur gesagt, nee, lass das alles und der Junge soll studieren und so weiter und so fort. Da war ich übrigens raus in alledem. Also ich hatte die Firma schon größtenteils übernommen, aber es hat mich einfach nicht interessiert. Weder was sie da hört in einem Jugendwettbewerb in Russland, noch dass sie mir bestimmt irgendwann mal gesagt hat, dass sie den Roman gehört hat. Und bei mir ist es einfach so wieder raus, weil ich hatte keinen Kopf dafür. Das war auch Corona wohlgemerkt. Also ich hatte andere Sorgen. Und dann gab es wohl irgendwie immer wieder mal Kontakt, Ratschlagskontakt zwischen dem Vater von Roman und meiner Mutter. Und das war irgendwie nett und alle paar Monate war es irgendwie eine Mail, mehr nicht. Und dann ist sie gefragt worden, das war wieder sowas, Zufall. Es war irgendwie hatte sich eine Lücke aufgetan in diesen Espresso-Konzerten vom Berliner Konzerthaus. Das ist übrigens ein tolles Scouting-Ding. Aber es gibt diese Reihe Mittagskonzerte und da werden junge Talente vorgestellt und irgendjemand war rausgebrochen und meine Mutter war am Apparat zufällig im richtigen Moment und sie hat gesagt, ach, und ich hätte da diesen gehört und der war, why not? Und dafür hat sie auch immer viel Anerkennung von allen bekommen, dass sie nicht nur sich so immer so sehr auf unsere Künstlerliste beschränkt, sondern wenn sie jemanden toll findet, dann dafür hat sie auch kein Geld bekommen, sondern sie hat es einfach initiiert. Und ich weiß es noch, sie hat mir das gesagt, meinte, ich muss anhören. Und ich konnte halt nicht. Ich hatte irgendeinen Termin. Und dieser Termin wurde abgesagt. Und dann dachte ich, ach komm, jetzt komme ich mit. Whatever. Und dann habe ich ihn gehört. Und da war er gerade 18 geworden und dachte, meine Güte. Und hatte immer noch keinen Bock, mit ihm zu arbeiten, weil ich immer noch meinen Kopf woanders hatte. Und ich bin ehrlich gesagt nicht mehr sicher, was passiert ist. Irgendwie habe ich doch irgendein Gespräch mit ihm geführt und fand ihn einfach unglaublich spannend. Doch, und dann hat er den Kissinger Klavier-Olymp gewonnen. Und dann habe ich in einem extremen Pragmatismus gesagt, der Klavier-Olymp ist toll, die Jury ist toll besetzt, es ist aber ein lokaler Wettbewerb, der ist für Bad Kissingen toll und sagen wir mal im BR-Bereich toll. Und darüber hinaus macht es einfach nicht so unglaublich viel, weil es gibt sehr viele Klavierwettbewerbe und das gehört eher zu den Lokalen. Und in dem Moment habe ich entschieden, so jetzt nehmen wir ihn mal sozusagen mit auf die Liste und halten aber für den Moment den Ball flach, weil er will studieren und er soll studieren und das soll der Fokus sein. Aber wenn wir ihn mit auf die Liste nehmen mit diesem Klavier-Olymp, dann hat der Klavier-Olymp einfach einen sehr viel größeren Effekt, als er das getan hätte, wenn er nicht repräsentiert gewesen wäre. Und ich sage das deswegen und hole deswegen so weit aus, weil so war er also irgendwie mehr pragmatisch als alles andere auf der Liste gelandet. Ich stehe total und stand total hinter ihm, aber ich hatte einfach so meine Vorurteile wegen des Alters und wegen vieler Dinge. Ja. Und ich sage das, weil einen Monat später ein junger Pianist, den ich ganz toll finde, schon lange, den ich schon tatsächlich als Jugendlichen ganz, ganz toll fand und immer dachte, wenn der mal irgendwann 20 ist, dann will ich wirklich mit dem arbeiten. Jedenfalls, der hat mich einen Monat, nachdem wir Roman gesigned haben, wie man sagt, gefragt, ob er zu uns kommen könnte. Und ich habe gesagt, nee, geht nicht. Ich habe jetzt einen jungen Pianisten. Ich muss mich auf den konzentrieren. Das macht man nicht. Also ich mache das nicht. Mhm. Eine Riesenagentur kann mehrere junge Leute auf einmal signen und sich dann mehr oder minder auf die konzentrieren. Mhm. Bei mir war vollkommen klar, wenn wir einen Jungen aufnehmen, dann braucht das Konzentration und ich kann mich nicht von Anfang an zweiteilen und ich kann auch nicht von Anfang an in der Entscheidung sein von, ich habe hier noch einen Slot für einen jungen Pianisten, jetzt muss ich auswählen, welcher der beiden drankommt. Und also ist er nicht bei uns aufgenommen worden. Wo er wirklich, hätte er 5 Wochen vorher gefragt, wäre er jetzt bei uns auf der Liste und hätte, und das unterstreicht diesen Zufall, hätte eine ganze Reihe an Konzerteinladungen bekommen, die Roman bekommen hat, verdienterweise, aber gerade der Beginn von diesen Karrieren hat sehr viel mit Agenturen zu tun. Mhm. Die Pianisten und die jungen Musikerinnen, die müssen sich in den Debüts beweisen, aber die Debüts, die kommen durch Vertrauen zwischen Veranstalter und Agentur. Manche Veranstalter nehmen es genauer und gucken sich YouTube-Videos an, aber auch die erzählen oft nur eine halbe Wahrheit. Das heißt, ganz, ganz viel davon kommt aus einem, ich vertraue dir, wir kennen uns, du kriegst den Slot für deinen Jungen. Und das meine ich mit Zufall. Der junge Roman Borisow aus Novosibirsk hat bei einem Wettbewerb in Moskau mitgemacht, da war er 16 Jahre alt und jetzt ist er 22 und spielt in den größten Sälen Europas und ist sehr eng mit uns verbandelt und das alles nicht durch Kunst, sondern durch zufällige Ereignisse.
Das ist eine sehr authentische Story und ich finde auch gut, dass Sie sagen, dann konzentriere ich mich auf ihn und habe dann nicht noch jemanden, der vielleicht danach kommt. Denn das ist ja auch genau der Punkt. Ne? Also als Agentur nehmen Sie sich auch selber in die Pflicht, ihn dann gut zu platzieren. Ne? Und wenn Sie selbst merken, ach, einen zweiten könnte ich nicht nochmal so platzieren.
Ja.
Gibt ja auch viele schwarze Schafe irgendwie in der Agenturwelt, die irgendwie plötzlich aus dem Nichts eine Agentur gründen, eine Fixed Fee pro Monat verlangen und man sich eigentlich fragt, was ist denn der Gegenwert? Und ich habe auch immer das Gefühl, dass so viele Künstlerinnen und Künstler so geblendet sind vom Begriff Agentur. Ich brauche eine Agentur, 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 dass sie vielleicht gar nicht so wirkt zumindest. Ich möchte das nicht pauschalisieren, aber drüber nachdenken, was eigentlich die Agentur genau macht. Was ist das Versprechen dahinter, sondern einfach nur diese Briefkastenfirma irgendwie abdeckt. Und dann hat man plötzlich 50 Leute, die einem 150 Euro pro Monat zahlen und kann davon eigentlich ein ganz gutes Einkommen generieren und eiert dann aber mal so ein bisschen rum. Ne? Ja. Das ist auch irgendwie was sichtbar ist. Was mich total interessiert, ist natürlich auch das Geschäftsmodell Agentur. Und da möchte ich so ein bisschen überleiten mit der Frage dieser Provision. Ist es bei allen Ihren Künstlern und Künstlerinnen, die Sie im Portfolio haben, so, dass Sie eine Provision von der Abendgage bekommen und das ist quasi das Geschäftsmodell, mit dem Sie als Impresario Zimmenauer agieren?
Ja. Wir sehen inzwischen ab von dem Begriff Abendgage, das hat uns Corona gelehrt.
Ja.
Der Künstler wird für mehr bezahlt als fürs Konzert, er wird auch für die Probe und fürs Image und für viele Sachen bezahlt. Das war sehr, sehr relevant, als es um Ausfallhonorare auf einmal ging.
Absolut. Wurde da gesagt, es wird nur der Abend an sich und...
Ja, es war ein Riesending. Und unglaublich viele städtische Betriebe haben gesagt, kein Konzert, kein nix. Teilweise und in vielen, vielen Fällen war aber Künstlerin XY schon seit 3 Tagen da und hat geprobt, aber dann gab es kein Konzert und pluff. Aber egal, darum geht's hier nicht. Was das Geschäftsmodell betrifft, es ist provisionsbasiert. Zu 99%, sagen wir mal so. Es gibt die hier und da Consulting-Geschichte, die aber dann nie unsere eigenen Künstler betreffen. Dann will ich auch nicht für andere Agenturen sprechen. Wenn wir Orchestertourneen machen, dann machen wir das immer noch provisionsbasiert. Das muss man nicht so machen, das kann man auch anders machen. Es spricht jetzt erstmal sozusagen aus sich heraus nichts gegen das Geschäftsmodell, dass man als Agentur Orchester und Künstler einkauft und auf der anderen Seite wiederum Verträge abschließt mit Veranstaltern und die Diskrepanz dessen ist dann das, was die Agentur verdient hat. Das hat ein kleines bisschen ein Geschmäckle und einen schlechten Ruf, weil immer wieder übertrieben wurde und da ein Orchester für 10.000 und ein Künstler für 5 eingekauft wurde und das ganze Projekt für 30.000 verkauft wurde. Ja, das genau. Also das machen wir so nicht. Wir haben eine sehr geringe Pauschale, die wir für im weitesten Sinne Kladderadatsch im Jahr an die Künstler berechnen, aber das ist extrem wenig. Und sozusagen dieses Geschäftsmodell von du zahlst uns jeden Monat 500 Euro und deswegen agieren wir, das haben wir nicht. Das ist in Corona tatsächlich noch sehr viel mehr aufgekommen. Da hat es ganze Agenturen tatsächlich gegeben, die auf einmal gegründet wurden, weil auf einmal alle eine Agentur gesucht haben und teilweise in Deutschland auch alle auf einmal Geld hatten, weil sie beantragt haben dieses Geld und das Geld war da. Das ist der Grund, dieses Geschäftsmodell ist der Grund, da sind auch ein paar größere Agenturen drauf aufgesprungen, auf den Zug übrigens. Und das war der Grund, warum meine Mutter und ich damals unser Zukunftsmusik-Programm gegründet haben. Das haben wir nicht erfunden, das hat ein ganz klares Vorbild. Es gibt in England eine Assoziation, die heißt YCAT, die kümmert sich in einem 3- oder 4-Jahres-Programm darum, junge Künstler in einem Maß zu etablieren, in dem sie auf Augenhöhe mit Agenturen kommunizieren können, aber die gleichermaßen jene Künstler auch darauf vorbereitet, dass sie eventuell keine Agenturen bekommen. Und das sollte bei uns Zukunftsmusik sein. Da waren bis jetzt zum Beispiel Georgi Gigashvili drin, da war Maria Judenitsch drin, die ist inzwischen bei Raab und Böhm vertreten, da sind momentan Jacques Forestier drin, da ist Valerie Fritz drin, die Echo-Preisträgerin. Mhm. Allesamt nicht mit dem Ziel, dass sie beim Impresariat landen, sondern genau das, in erster Linie dem Künstler oder der Künstlerin Dinge an die Hand zu geben, um sich selbst zu organisieren. Und wir machen parallel eben auch die Arbeit, dass wir mit anderen Agenturen darüber sprechen, bis jetzt sehr, sehr erfolgreich, um zu schauen, diese Künstler werden vermittelt. Und das kam eben durch genau so etwas. Es hat angefangen mit Maria Judenitsch, die den Josef-Joachim-Preis gewonnen hat und die auf der einen Seite dastand mit einer ganzen Latte an Konzerten, aber niemand, der ihr geholfen hat und teilweise 500 Euro oder sowas, wo keine Agentur aus der Provision heraus profitiert. Mhm.
Was ist so eine Provision? 10-15%, so marktüblich, kann man sagen.
Marktüblich sagen wir mal zwischen 15-20%.
Okay.
Und dann gibt's alles. Aber zwischen 15-20% ist marktüblich, immer mehr 20. Mhm. Jedenfalls hat diese damals junge Geigerin einen tollen Preis gewonnen und hatte ganz viele Konzerte. Die haben aber leider keine Kohle gebracht. Also für sie war das toll, aber keine Agentur hätte profitiert davon. Und sie hat aber auf der anderen Seite dann ganz viele Angebote bekommen von komm doch zu uns und das kostet nur 500 Euro im Monat und natürlich die Provision von 20% und dann kümmern wir uns um alles. Und sie war so ein bisschen aufgeschmissen und meine Mutter ist damals eingeschritten, muss man schon fast sagen, hat gesagt, weißt du was, ich mache das alles für dich, ich suche mir woanders Geld, du sollst es nicht bezahlen, sondern ich spreche mit Stiftungen und sie hat es hingekriegt und sie hat mit Stiftungen erreicht, dass ihre Arbeitszeit bezahlt wird, aber nicht von der Künstlerin und dass diese Konzerte organisiert sind, professionell und dass das Ganze in eine Karriereform gegossen wird, sodass das nächste Angebot, was kommt von einer Agentur, ist eines auf Augenhöhe, wo man einen Vertrag unterschreibt, der für beide Seiten in Ordnung ist und wo es nicht so einen riesengroßen Hebel hat. Und das hat sehr gut geklappt und das führen wir seitdem fort mit 3 Künstlern pro, weiß ich nicht, Saison stimmt nicht, weil das ist teilweise länger als ein Jahr, aber das ist etwas, was wir unbedingt fortführen wollen, aber eben genau mit diesem Modell, das ist nichts zum Reichwerden, ja. Es ist aber sehr angenehm, mit jungen Künstlern zu arbeiten und es gibt die Stiftungen da draußen, die Künstler und Künstlerinnen unterstützen wollen.
Ja. Ist schön, also das höre ich jetzt zum ersten Mal. Ich habe es nur auf ihrer Website gelesen, das Zukunftsmusikprojekt, aber jetzt haben wir ein bisschen erfahren, worum es geht. Und ich glaube allgemein, ich kenne ihre Mutter nicht persönlich, aber dass sie sehr viel auch altruistisch in dem Markt aufbaut, ne, und sich generell um viele junge Künstlerinnen und Künstler kümmert, ich glaube, das nimmt man medial schon sehr wahr. Vielleicht auf diesen Provisionspunkt. Ich finde, es ist unglaublich authentisch für ihre Firma zu sagen, wir bleiben bei diesem Provisionsmodell. Denn ich würde behaupten, von außen, sie könnten auch eine höhere Fixed Fee verlangen und die Leute würden bei ihnen bleiben. Sie haben schon ein sehr hohes Level, ne, unter den Agenturen im Markt. Ich glaube aber, so müssen sie liefern. Ne? Denn nur wenn sie liefern, wenn sie den Kalender füllen, mehr oder weniger, dann verdienen sie mit. Ne? Und ich glaube, das ist irgendwie ein sehr fairer Deal. Können Sie die Künstlerinnen und Künstler verstehen, die irgendwann sagen, super viele Konzerte kommen eigentlich nur durch meine Personenmarke, nicht mehr die Agenturmarke, Und warum sollte ich davon 20% an die Agentur abgeben?
Schwer pauschal zu beantworten. Größtenteils wahrscheinlich nein. Und zwar, weil wenn man jetzt mal von dem schönen Fall ausgeht, dass man einen Weg von A bis Z gemeinsam geht, ist aber oft genug nicht so. Und der Agenturwechsel fällt nicht in diese Unterhaltung rein, weil da werden die Karten neu gemischt. Das ist auch fein so. Aber wenn man so einen Weg von A bis Z gemeinsam geht, dann heißt das, dass im Geschäftsmodell gesprochen jahrelange Verlust ertragen wurde, bevor es ertragen wurde, im Sinne von, es trägt sich und bestenfalls incrementally, mir fällt das deutsche Wort gerade nicht ein, peu à peu, ist auch nicht deutsch, peu à peu mehr, aber jetzt muss ich wieder sagen, Provision daherkommt. Aber da darf man sich auch nicht täuschen. Mehr Provision heißt nicht mehr Profit. Es gibt eine ganze Zeit, wo es sich trägt und danach folgt eine ganze Zeit, wo bestenfalls, und damit es sehr, sehr gesund ist, Ausgaben und Provisionen gemeinsam steigen, was weiterhin Investition in das Ganze ist. Ja. Das heißt, wenn dann irgendwann der Punkt kommt, wo eine Künstlerin so viel einspielt, dass es übertrifft, was es kostet, es ist nur fair, dass das auch okay ist. Das ist das, und deswegen bleibe ich bei dem Provisionsmodell wirklich auf Teufel komm raus, weil ich das mitgehangen-Modell einfach das einzig Faire in unserem Business finde.
So ein bisschen umgekehrter Generationenvertrag, ne? Also in kompakter, also quasi sie jemanden investieren lange Jahre, ne, in jemanden, bauen den auf und dann hat er irgendwo einen Punkt, dann ist ja auch fair, das irgendwie mitzumachen, total. Genau. Gab es trotzdem mal Situationen, wo irgendwie auch vielleicht bei Ihnen jemand gesagt hat, ich finde das jetzt nicht mehr so fair, ich gehe deswegen oder irgendwelche Unstimmigkeiten?
Nee, so rum nie. Also, ich muss aufpassen, dass ich jetzt wirklich nur über meine Zeit im Impresariat spreche. Ja. Ich bin jetzt seit
2015, glaube ich, oder? Habe ich gelesen.
Ich glaube auch, ja. Ja, ich glaube, ich bin seit 10 Jahren beim Impresariat und ich bin damit aufgewachsen und habe natürlich immer wieder von irgendwelchen Streitigkeiten gehört. Aber ich habe nie aus dem Impresariat heraus von einer Geschichte gehört, von einem Künstler, der gesagt hat, ich würde jetzt gerne weniger bezahlen. Andersrum gab es das schon. Es gab Künstler, wo das Impresariat gesagt hat, du musst jetzt mehr zahlen. Das gab es schon. Und das ist dann begründet gewesen mit, wir kommen einfach nicht mehr hinterher mit der Arbeit, wir brauchen mehr Personal, es ist alles so viel komplizierter geworden, es geht nicht mehr. Das gab es schon. Andersrum bis jetzt noch nie.
Ja, aber finde ich irgendwie diesen umgekehrten Generationenvertrag, ich kann nachvollziehen, wenn man irgendwie mal einen Preispunkt erreicht, dass man irgendwann das mal in Frage stellt, auch nominal gesehen. Und ich finde es immer dann fair, wenn sie den vorher aufgebaut haben. Ne? Bei Agenturwechsel und Co. Oder, ich meine, sie allokieren natürlich, wenn jetzt, stellen Sie sich vor, vergleichen Sie es mit Fußball, Sie haben einen unglaublich tollen Transfer, den Sie machen können, der ist schon auf einem sehr hohen Niveau. Und es würde sich ergeben, da sagen Sie auch nicht nein, ne? Die Person vielleicht reinzuholen, wenn es in Ihr Portfolio passt irgendwie.
Genau, das ist tricky tatsächlich. Ja. Das Portfolio, der Aspekt ist sehr, sehr, wir haben einen gewissen Ruf und wir müssen uns entwickeln, aber wir müssen auch irgendwie bei dem bleiben, was wir sind. Also neue Künstler sind immer, ist eine große Sache. Und wir nehmen nicht sehr, sehr häufig neue Künstler auf. Ich finde aber sozusagen aus Künstlersicht gesprochen, wenn man jetzt in einer Agentur ist, das Leben lang und mit der Agentur gemeinsam es zu sehr, sehr viel Erfolg gebracht hat, und sagen wir mal zum Beispiel, diese Agentur immer 20% gezahlt hat und durch die 20% ist jahrelanger Verlust gewesen und irgendwann hat aber die Agentur dann sehr profitiert von den 20%. Wenn diese Person jetzt zu einer neuen Agentur geht, dann hat sie alles in der Hand, um zu sagen, so, und ab jetzt zahle ich 15%, weil du musst ja nicht ganz so sehr von mir profitieren, wie das der Vorgänger tun musste. Und das finde ich irgendwo fair game. Da kann natürlich jede Agentur so sagen, dann nicht. Aber da finde ich, spricht gar nichts gegen, aus Künstlersicht zu sagen, ich weiß, was ich kann und was ich bringe. Und die 5% extra, die waren die andere Seite der Medaille von meinem Aufbaustadium.
Quasi ablösefrei dann, könnte man sagen. Nehmen Sie das wahr, dass wirklich der Künstler guckt, wie kann er da seinen eigenen Gewinn maximieren und irgendwie dann Agenturwechsel plant und Co. Also bei Ihnen jetzt nicht, das habe ich rausgehört, aber sehen Sie das irgendwie sonst am Markt?
Ja. Okay. Das ist auch okay.
Okay. Das hätte ich nicht gedacht. Okay.
Doch, das ist viele, also es gibt die Agenturwechsel. Ach, das ist auch alles nicht, das ist nicht binär. Viele Agenturwechsel finden statt, weil vielleicht in einer Agentur war eine Person und das war die Person von der Künstlerin und die Person geht, weil die macht jetzt was anderes oder die geht in Rente oder wie auch immer. Mhm. Und dann ist da kein Halt mehr. Das ist dann eine sehr persönliche Bindung zu der einen Person statt der Agentur. Dann gibt es Wechsel, weil immer wieder was schief läuft. Das kann auch sein. Gibt aber auch Wechsel, weil irgendjemand winkt und sagt, guck mal, wenn du zu mir kommst, dann läuft das alles viel, viel besser. Mhm. Stimmt auch manchmal. Aber es stimmt nicht immer. Und wir haben Künstler zu einem großen Teil von anderen Agenturen übernommen, das muss man sagen. Wir haben einige Künstler heute bei uns, die sind bei uns gelandet, ganz, ganz jung und sind immer noch da. Viele Künstler sind von anderen Agenturen gekommen und oftmals ohne jegliches böses Blut, weil es ist eine sehr persönliche Sache schlussendlich. Und das Servicing ist zwar persönlich, weil man so blank ist vor diesen Leuten, die in Berlin im Büro sitzen und man selbst ist aber in Chicago und spielt in Spanien. Aber da sitzt jemand in Berlin, der weiß alles und hat alles. Aber das andere ist sehr, sehr persönlich, weil wir sind ja irgendwo dann doch nicht nur Verkäufer, sondern auch Vermittler. Und zum Vermitteln muss man sehr genau verstehen. Man kann nicht jeden verstehen. Ich kann nur vermitteln, wo ich empathisieren kann. Programmatisch oder persönlich oder wie auch immer. Sprich, ich kann nicht jeden Künstler vermitteln und ich kann keinem Künstler, den ich nicht vermitteln kann, so sehr ich mir das vielleicht gewünscht hätte, verübeln, dass er irgendwo hingeht, wo er denkt, dass er besser vermittelt wird. Und auf unsere Künstler ist es bezogen, da sind viele, wo ich sehr angefasst wäre, weil ich das Gefühl habe, was willst du denn noch? Es läuft doch wunderbar. Ja. Aber vor allem in diesen jungen Jahren ist es leicht für einige Agenturen, die es auch sehr aggressiv tun, zu winken. Das bezieht sich vor allem auf große Agenturen und auf junge Pianisten. Und das passiert immer wieder, das weiß ich. Vor allem, wenn dann schon so ein kleiner Erfolgsvibe kommt und die Leute anfangen, darüber zu sprechen. Weil wenn man so einen Stein ins Rollen bringt, dann ist das leichter. Und trotzdem haben große Agenturen mit 60, 70, 80 Dirigenten auf der Liste etwas Großes, womit sie winken können. Weil sie sagen können, guck mal, diese ganzen Megastars, die sind bei uns und kommen zu mir. Ich bringe dich mit all diesen Dirigenten zusammen. Und es ist sehr einfach, mit den eigenen Musikern die eigenen Musiker zusammenzubringen. Und eine große Agentur, die viele große Musiker hat, vor allem viele Dirigentinnen hat, die kann damit Werbung machen und kann zu Konzerten gehen von Künstlern, die nicht bei ihnen selbst sind und nach dem Konzert hingehen und sagen, das war ganz toll und du müsstest zu mir kommen und wenn du bei mir wärst, dann wäre alles sehr viel besser.
Also der Dirigent, die Dirigentin in der Schlüsselposition, das nehme ich auch im Markt wahr. Glauben Sie, das ist tendenziell die Personengruppe in der Branche, die die größten, ich darf ja nicht mal Abendgage sagen, aber die größten Gageniveaus erreicht?
Auch nicht unbedingt. Also die größten Abendgagen, wenn wir mal in den, es stimmt ehrlich gesagt auch nicht, nein, es ist auch ein Komplex. Ein Dirigent hat nur zwei Dinge, von denen er lebt und das ist auf der einen Seite das Konzerthonorar und das ist auf der anderen Seite die Position, wofür man dann ein jährliches oder monatliches Fixum Geld kriegt. Ich glaube, es ist unumstritten, dass sehr, sehr gut verdienende Top-Dirigenten in der Mischung aus Abendgagen und jährlich oder monatlichem Gehalt mehr verdienen als so gut wie alle Instrumentalisten. Da gibt es aber ehrlich gesagt auch Ausnahmen. Was unumstritten ist, ist, dass das erstere der beiden der größte Traum eines jeden Agenten ist. Weil die noch so große Abendgage muss bearbeitet werden. Der noch so verkleinerte Provisionssatz aus dem Fixum nicht. Das heißt, Dirigenten, die ein gutes Grundgehalt und dann zusätzlich noch eine Abendgage bekommen, sind für Agenturen ultra rentabel. Mhm. Weil da kommt Geld einfach rein. Man hat nicht unglaublich viel mehr damit zu tun, weil viel Kommunikation entsteht dann einfach doch direkt.
Sie können Ihre anderen Künstler platzieren.
Das wollte ich gerade sagen. Ja. Das ist nämlich dann auch dieser Kontakt in der Planungsphase oder auch der Kontakt zum Dirigenten, der ja auch wiederum Einfluss hat auf die Planung und so weiter. Also das bringt unglaublich viel. Ob sie deswegen im Jahr am meisten verdienen, das kommt sehr drauf an. Und da ist es nämlich so, ein Dirigent hat 2, 3, 4 Probentage, wenn nicht es sogar Oper ist, was noch viel schlimmer ist, dann sind ja Monate ins Land gegangen, bevor es da zu Aufführungen kommt. Und ich habe es ja regelmäßig bei unseren Solistinnen und Solisten, die spielen ein Symphoniekonzert 2-mal mit dem Bayerischen Rundfunk, waren aber Montag und Dienstag jeweils bei Solo-Recitals und haben jeweils einen 5-stelligen Betrag bekommen. Und am Ende der Woche haben sie mehr verdient als der Dirigent, zumindest nur bezogen auf die Abendgage. Der Dirigent hat vielleicht immer noch für die jeweiligen beiden Konzerte mit dem BR mehr Geld bekommen, aber auf die Woche gesehen die Solistin oder der Solist, weil da ist einfach sehr viel mehr möglich und es dauert auch alles nicht so lange wie bei Dirigentinnen. Und wir haben mehrere Musikerinnen bei uns, die vorhin habe ich über die Zahl 60 gesprochen, wir haben mehrere bei uns, die eher 100, 110 Konzerte pro Saison spielen. Und wenn man das neben einem noch so eifrigen Dirigenten stellt, geht ja gar nicht. Kein Dirigent kann 100 Konzerte pro Saison leiten, das funktioniert einfach überhaupt nicht. Mhm. Entschuldigung, es funktioniert, wenn man dann an einem extrem arbeitsreichen Opernhaus ist und da einfach Vorstellung, dann kommt Ballett und dann kommt alles Mögliche, kommt man vielleicht auch auf seine 100. Aber
das ist ja schon viel, auch 100, also wenn ich so eine Bierdeckelrechnung im Kopf mache, ne, nehmen sie irgendwie eine Abendgage von dem Schnitt, weiß nicht, 5.000, dann sind sie ja da auch schon bei 500.000, Millionen, bis hin zu, kann dann schon gehen. Was war so das, weiß ich nicht, ob Sie das beantworten wollen, aber was war so?
Aber das ist ein guter Punkt, da darf man sich nicht täuschen, ja? Eine halbe Million ist unglaublich viel Geld, sprechen wir nicht drüber, aber da geht ganz schön viel weg, bevor der Künstler davon was sieht. Erstens die Steuer, viel, müssen wir alle zahlen, aber die geht weg. Man denkt, ich glaube, man hat dieses, das, wo man aufpassen muss, ist, wenn man sagt, ich kriege 10.000 Euro im Monat Gehalt, dann kann ein jeder von uns das übersetzen in, ah ja, das Gehalt. Aber wenn man hört, kriegst 5.000 Euro am Abend, irgendwie vergessen wir, dass das Gehalt ist und richtig, dass da voll, da muss die Steuer von abgehen, dann muss da die Provision für die Agentur von abgehen, dann muss da wohl möglich die PR von abgehen. Bei meinen ganzen Solistinnen und Solisten, wie auch bei den Streichquartetten, in vielen Fällen geht davon Reisegeld ab. In manchen Fällen sind es All-In-Gagen. Das heißt, da muss auch noch Hotel von abgehen.
Ja.
Manchmal kriegt man das Hotel, wie in Österreich zum Beispiel, bezahlt, aber muss die Steuer auf das Hotel trotzdem noch zahlen und so weiter. Also da ist schnell viel, viel weniger als das, was wir denken, wenn wir denken, Abendgage, 10.000 Euro ist ja super. Mhm. Daraus wird sehr schnell sehr viel weniger Geld.
Okay. Aber kann man sich ja vorstellen, dass man auch auf sehr hohe irgendwie Gagen kommen, die sich einfach auch rechtfertigen durch, der Künstler verkauft aus, kann auch hohe Preise durchsetzen. Letztens habe ich kürzlich gelesen auf LinkedIn von den Salzburger Festspielen, 31 Millionen umgesetzt mit diesen Festspielen dieses Jahr, sind ja jetzt erst vorbei. Und die Besucherzahl war bei 250.000. Ich habe es mal ausgerechnet. Das müsste ein Durchschnittsticketspreis von 121 Euro sein, der ja schon für sehr, genau. Also, ne, also gibt ja auch teure, also das heißt, für Festspiel gibt es auch Tickets für 400, 500 Euro, aber der Durchschnittspreis, ne, und das ist schon viel. Und dann weiß ich jetzt nicht, wie die Zahlen errechnet worden sind, aber dann kommt ja nochmal das ganze Fördervolumen obendrauf, ne, also die ganzen Sponsoren und Co.
Ja.
Das wird ja wahrscheinlich nie mit in den Umsatz reingerechnet.
Ja.
Und solche Festivals natürlich können dann auch bessere Gagen zahlen. Also es ist, glaube ich, immer ein Mix. Und ich glaube, dem.
Also da muss ich, für die Salzburger Festspiele sprechen.
Ja.
Gut, es gibt natürlich dieses ganze Salzburger Festspiele-Ding. Also das ist teuer. Und dann gibt es alle die Erwartungshaltung, dass entsprechend auch solche und solche Künstler da sind und die haben einen entsprechenden Abendgagenpreis. Was man schnell verkennt, ist, wie teuer diese ganzen Produktionen sind. Und da fließt das Geld rein. Oper ist einfach unsäglich teuer im Vergleich. Es dauert einfach alles lang. Dann braucht es halt nicht nur Saallicht, sondern alles Mögliche. Also es ist unfassbar teuer. Und ich finde, ehrlich gesagt, ausgerechnet die Salzburger Festspiele, die ja so schnell in die Pfanne gehauen werden, sobald man anfängt, über Geld zu sprechen, sind so maßgeblich und so häufig an großer Kunst doch beteiligt. Ja. Und es ist so häufig große Kunst, die einen winzigen Teil unserer Klassikwelt interessiert und wo entsprechend, ehrlich gesagt, auch wirklich nicht die großen Tickets. Also ich selbst habe schönerweise einfach sehr, sehr viel mit den Salzburger Festspielen zu tun, was genau diese Art von Projekt betrifft, die für die Festspiele wahnsinnig teuer ist und nicht viel bringt, weil die Tickets kosten dann eher 50 Euro.
Ja.
Sei es, dass wir einen riesengroßen Ligeti-Abend gemacht haben und da kosten die Tickets natürlich dann nicht 400 Euro und obwohl es nur 80 sind, ist der Saal trotzdem nicht voll. Aber die Festspiele haben befunden, das machen wir jetzt, das ist wichtig, komme was wolle und das war unfassbar aufwendig und teuer. Dieses Jahr ist aus eigener Erfahrung sprechend eine meiner Lieblingsproduktionen da gelaufen, die Histoire du Soldat mit Isabelle Faust und dem Salzburger Marionettentheater. Das ist genauso. Also das Marionettentheater hat Wochen und Monate geprobt dafür. Die machen es, können es nicht umsonst machen. Die haben Geld bekommen von den Festspielen dafür. Dann sind da hochkarätige Musiker gekommen und haben geprobt und haben szenische Proben durchgeführt und haben, ich will jetzt mal sagen, sehr adäquate Abendgagen bekommen, dafür, dass da in diesem winzigen Marionettentheater einige Leute zusammensitzen. Es war ratzfatz aufverkauft und es war Presse auf der ganzen Welt. Aber es war ein enormes Verlustgeschäft für die Salzburger Festspiele. Es ist einfach nur ein, wir wollen das machen und wir machen das. Ja. Und das ist natürlich auch ein Aushängeschild. Bei uns kommen nicht nur die Megastars und spielen Mondscheinsonate, sondern wir machen auch ganz, ganz große Kunst. Aber dann nehmen sie den Mund nicht zu voll. Da wird auch wirklich Geld reingepumpt. Und insofern bin ich da auch,
also da, ehrlich gesagt, ich kann das gar nicht nachvollziehen, wenn man über die Festspiele so, ich finde es super, also wir sind selbst Mitglied in dem Förderverein mit unserer Firma, ganz kleinen Teil fördern wir da jedes Jahr, sind da immer bei Events dabei, kümmern sich sehr um Audience Development, also die Brand Salzburger Festspiele wirkt dann so attraktiv, dass man der Brand vertraut und einfach vielleicht sich mal was einlässt, auch als erstmaliger Konzertbesucher, also ich finde, die machen auf vielen Ebenen super vieles richtig und kann man eigentlich nur Glückwunsch sagen, wenn das auch wirtschaftlich irgendwie sich dann trägt. Ne? Ja. Also das ist ja das Ziel unser aller am Ende des Tages. Ne? Und ich glaube, das ist schön gemacht. Ja. Was mich noch interessiert, so ein bisschen abschließend die Frage, wir haben darüber gesprochen, Sie sind seit 2015 hier, seit 10 Jahren. Ihre Mutter hat 1989 angefangen, damals das mit ein paar Quartetten aufzubauen, ne? Und daraus ist eigentlich alles entstanden.
Ja.
Was hat sie Ihnen so ein bisschen mitgegeben? Oder fragen Sie sie manchmal, Mensch, wie löse ich jetzt das? Was hat sie Ihnen mitgegeben?
Sie hat mir unglaublich viel mitgegeben. Passiv, muss man sagen. Ich bin immer noch hier, weil es sich so gut gefügt hat, das Ganze. Ich bin hier so ein bisschen reingestolpert, weil eine Kollegin zu einer Zeit, in der ich wirklich nur am Rande stand und mit ein paar Verträgen geholfen hat, den Wunsch hatte, auf Weltreise zu gehen. Und meine Mutter mich gefragt hat, ob ich sie ersetzen würde für diese 6 Monate. Mhm. Und das hat sich irgendwie angeboten, weil ich wollte so meinen Weg gehen, aber war noch nicht so ganz klar, ob ich jetzt nach Amerika oder nach England möchte oder nach Frankreich. Und ich dachte so ein bisschen, ja, klar, mache ich, mir egal, ist ja nur kurz. Das hat mir aber großen, großen Spaß gemacht, eben wegen der Inhalte, um die es hier geht, im direkten Kontrast damals zu der Tourneewelt, in der ich davor war, wo es sehr doll um Logistik und Geld geht. Und ich habe also ein halbes Jahr lang meine Kollegin hier vertreten und bin dann geblieben, weil es mir großen Spaß gemacht hat. Und so peu à peu kam dann eben diese Frage auf, willst du eigentlich bleiben, willst du es eigentlich übernehmen?
Fiel Ihnen das leicht? Also ist ja immer
gar auch, nicht, zu Anfang
ja,
gar nicht.
Ja, das denke ich mir. Denn irgendwie, wenn man, ne, man ist dann immer so als, meine Eltern, ich habe keinen Betrieb, den ich fortführen könnte, aber ich könnte mir vorstellen, wenn ich mich in ihre Perspektive versetze, jetzt hat ihre Mutter das aufgebaut und sie kriegen das früh mit und haben vielleicht selbst irgendwie Talent darin und sehen eine Passion darin, ne, und führen das fort und trotzdem schwingt vielleicht immer mit, es hat ja jemand vor Ihnen aufgebaut. Ne? Wie gehen Sie damit um?
Ganz gut, ehrlich gesagt. Allgemein muss man sagen, dieser Beruf Agent, man tut sich schwer als Agent, wenn man ein großes Geltungsbedürfnis hat und wenn man ein großes Ego hat.
Mhm.
Man tanzt einfach in zweiter Reihe. Man ist sehr, sehr oft explizit dafür da, die Schuld auf sich zu nehmen, damit die Parteien, um die es geht, sich in die Augen gucken können und oftmals beide wohlwissend sagen können, also das war von deiner Agentur ja auch wirklich ganz doof. Dafür sind wir auch da. Wir sind genauso dafür da, um zu helfen bei Programmentwicklungen, aber nicht zu sagen, dass wir geholfen haben und so weiter. Also es ist wirklich ein Beruf der zweiten Reihe. Und es gibt Künstler, die schätzen das und vermitteln das sehr gut. Es gibt andere, da weiß man, dass sie es schätzen, aber sie kriegen es nicht vermittelt und es gibt diejenigen, die es überhaupt nicht schätzen. Das muss alles in Ordnung sein, wenn man Agent ist, sonst wird man sehr schnell sehr unglücklich. Und das ist ehrlich gesagt in vielen, vielen, vielen Fällen bis jetzt in meiner Karriere der sichtbarste Grund gewesen, warum jemand diese Agenturenlandschaft verlässt. Mhm. Es ist einfach, dafür muss man irgendwie gebaut sein. Das kann man sich auch nicht abtrainieren. Wenn man gerne gelten möchte innerhalb seiner Karriere, dann ist es ganz, ganz schwierig. Jedenfalls nur deswegen glaube ich, dass das für mich okay ist und das wird auch für immer so sein. Es wird für immer, das Impresariat wird für immer mit meiner Mutter verbunden werden. Auch jetzt noch. Viele von meinen heutigen Kolleginnen und Kollegen kennen sie nicht und haben nie mit ihr gearbeitet, weil nun ist sie einfach schon seit 5 Jahren nicht in Rente, aber nicht mehr im Tagesgeschäft. Ja. Im Übrigen wird sie dieses Jahr 65. Insofern stellt sich die Frage der Rente. Die Frage des Nichtstun wird sich nie stellen. Und das Wissen, was sie jungen Künstlern insbesondere geben kann, ist einfach immens. Aber seit 5 Jahren inzwischen ist sie raus aus dem Tagesgeschäft. Und ich habe eine ganze Reihe von neuen Kolleginnen, die wissen zwar so wischiwaschi, wer sie ist, haben oftmals sogar ihr Buch gelesen oder irgendwie sowas, aber haben sie nie kennengelernt. Nur um die Frage sehr ehrlich zu beantworten, ich werde das Impresariat niemals erbaut haben. Und das wird niemals mitschwingen. Es wird niemals meine Firma sein, sondern es wird für immer ein Familiengeschäft sein. Und das ist für immer okay für mich.
Aber es ist ja sehr schön. Also ich finde es toll, bemerkenswert, was Sie hier als Family Business irgendwo aufgebaut haben und wie Sie das jetzt führen. An der einen oder anderen Stelle haben wir uns ja kennengelernt und ich habe da wirklich einen total coolen Eindruck von Ihnen mit dem Impresarium, irgendwie sehr innovativ, ne? Eine Weblösung für Programmkonzeption und ja, auch, dass Sie hier teilgenommen haben. Vielen Dank dafür. Es hat richtig Spaß gemacht, mit Ihnen drüber zu sprechen, weil die ganzen Themen auch einfach, glaube ich, super interessant sind, mal zu hören. Danke, dass wir hier sein dürften.
Sehr, sehr gerne. Danke fürs Kommen.